Studien zeigen ja, Jugendliche haben Angst vor der Klimakrise. Sie finden, dass die Politik nicht ausreichend handelt. Und einige sind sich sogar unsicher, ob sie überhaupt noch Kinder bekommen wollen.
Ja, das ist tatsächlich eine Riesensorge, die eigentlich alle, also wir sollten eigentlich Sorge tragen vor der Angst der jungen Generation. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, auch wenn sich jetzt junge Menschen irgendwo festkleben oder wirklich so ein bisschen härteren Mitteln greifen, weil die Verzweiflung ist ja offenbar so groß und die Angst vor der Zukunft ist so groß.
Hallo, ich bin Amelie und Salon 5 Jugendreporterin. Heute spreche ich mit Annika Jörres darüber, warum junge Menschen vom Klimawandel betroffen sind und wer dafür verantwortlich ist. Hallo Annika, möchtest du dich vielleicht selbst einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo Amelie, gerne, genau. Ich bin Annika Jöris, arbeite für Korrektiv in der kleinen, aber feinen Klimaredaktion, die wir haben. Und ja, lebe und arbeite aber tatsächlich in Frankreich, arbeite auch noch für die Zeit sozusagen als Frankreich-Berichterstatterin und eben für Korrektiv schwerpunktmäßig zu Klima und Lobbyismus und eigentlich genauer dazu, wer sozusagen Klimaschutz verhindert. Das ist so unsere Aufgabe, würde ich denken.
Dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Und die lautet: In welchen Lebensbereichen sind junge Menschen stärker vom Klimawandel betroffen als ältere?
Also ich denke, das zeigen ja auch immer wieder die Demonstrationen, dass junge Menschen sich natürlich vor allem um ihre Zukunft Sorgen machen, wo dann die Klimakrise alle Lebensbereiche betreffen wird. Also das fängt ja an von Hitzesommern, in denen wirklich schon die Gesundheit gefährdet ist, weil die Städte beispielsweise sich so aufheizen, geht weiter bis zum Meeresspiegelanstieg, wo dann bestimmte Küstenregionen vielleicht nicht mehr bewohnbar sind. Es geht auch um Hochwasser, dass also alle, die, keine Ahnung, an der Ruhr leben, am Rhein oder an sonstigen Flüssen, damit rechnen müssen, dass, ja, dass es größere Überschwemmungen geben wird. Also das ist ja gerade so das Besondere an der Klimakrise, dass tatsächlich letztendlich alles beeinflusst, also jeden Lebensbereich. Und das gilt natürlich für alle Menschen, also für Junge wie für Alte. Aber natürlich haben jetzt Jugendliche oder junge Erwachsene noch ein hoffentlich langes Leben vor sich. Und die Klimakrise hat ja leider die Eigenschaft, dass die im Laufe der Zeit schlimmer wird. Also das heißt, die Hochwasser werden heftiger und häufiger, die Dürren werden länger und sind mit noch höheren Temperaturen verbunden. Also das ist ja sozusagen das Tragische daran, dass wir das, was wir jetzt schon beobachten, sich noch zuspitzen wird in der Zukunft.
Jugendliche in Deutschland sind ja tendenziell für mehr Klimaschutz. In einer Studie gaben von unter 1014 Befragten im Alter zwischen 14 und 29 Jahren aber nur 19% an, gewillt zu sein, auch dauerhaft auf ein eigenes Auto zu verzichten. Und nur 27% wollten aufs Fliegen verzichten. Inwiefern kann man das der Jugend denn vorwerfen? Wie groß ist ihre Verantwortung denn tatsächlich in Sachen Klimaschutz?
Also grundsätzlich ist das natürlich ein bisschen so, dass ja, die absurden Antworten sozusagen, die auch Erwachsene immer geben, ne? Also tatsächlich sind ja immer viele für Klimaschutz, aber wenn es dann konkret wird, beispielsweise wollen wir ein Tempolimit, wollen wir vegetarisch essen in Schulen, dann sind immer sehr viel weniger Menschen dafür. Und insofern ist das jetzt nicht sozusagen den Jugendlichen speziell vorzuwerfen, ne? Grundsätzlich ist es ja sogar so, dass eigentlich die Menschen mit dem meisten Gehalt, dem meisten Geld, die haben ja einen sehr viel stärkeren Einfluss aufs Klima, einfach weil sie viel Geld ausgeben können. Und es ist sozusagen schwierig, Geld auszugeben, ohne dem Klima zu schaden. Also alles, was man konsumiert, ist mit Emissionen verbunden, Urlaube mit Emissionen, große Autos. Genau, also deswegen und insofern sind es meistens die Jugendlichen oder Studierende oder Azubis, die eigentlich weniger Emissionen haben, einfach weil sie noch nicht so viel Geld haben wie die Älteren. So, das würde ich jetzt sozusagen, was jetzt diesen eigenen Einfluss angeht, in Schutz nehmen. Und das andere ist natürlich, dass in der Schule oder grundsätzlich in der Gesellschaft viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie wir das denn hinkriegen im Alltag und ob das nicht vielleicht auch sogar schöner ist. Also vielleicht verbringe ich ja einen Urlaub, der mindestens genauso toll ist in Deutschland, und brauche nicht weit weg zu fahren, um eine gute Zeit zu haben. So, also über sowas müsste viel mehr gesprochen werden, ne? Das haben wir aber dann Jugendliche natürlich auch wahrscheinlich nur an den wenigsten Schulen, oder Ausbildungsstätten irgendwie diskutieren können.
Ja, also die Politik ist ja momentan auch nicht wirklich klimafreundlich. Wer trägt denn die Hauptverantwortung für das Verfehlen der Klimaschutzziele? Und wer profitiert am meisten davon?
Also die Hauptverantwortung tragen sicherlich die vergangenen Regierungen auch, weil das sind ja alles Entscheidungen, die vor langer Zeit getroffen wurden, beispielsweise, dass wir so viele Gasheizungen haben, dass wir auf Kohleenergie so stark setzen. Und genau das ist ja sozusagen das, was die deutsche Klimabilanz so stark beeinträchtigt, die Kohlekraftwerke, ne? Und dafür wurden die Entscheidungen ja vor vielen, vielen Jahren getroffen, also meistens von den Konservativen, also von der CDU oder auch viel in der Großen Koalition mit der SPD zusammen. Das sind also sozusagen, wir erben jetzt sozusagen große, große Probleme. Nichtsdestotrotz, jetzt ist natürlich die aktuelle Regierung in der Verantwortung und die hat auch einige Entscheidungen getroffen, die wirklich schlecht sind, obwohl sozusagen die Grünen ja mit dem Versprechen angefangen sind, es besser zu machen. Und beispielsweise haben sie völlig überdimensionierte Flüssiggasmengen bestellt. Sie haben ja noch Lützerath abbaggern lassen für den Braunkohletagebau im Rheinland und sind meiner Meinung nach viel zu wenig darauf bedacht zu sagen, okay Leute, wir müssen halt einfach mit weniger leben und vielleicht ist es auch ein schöneres Leben so. Also das werfe ich jetzt sozusagen der aktuellen Regierung vor. Ja, und die Profiteure sind natürlich diejenigen, die von der fossilen Energie profitieren, also die sozusagen viel Gewinn haben mit dem Verkauf von Gas oder Kohle, in dem Fall also der Konzern RWE. Der betreibt ja sozusagen 7 der schlimmsten Kraftwerke in ganz Europa. Also RWE ist wirklich ein großer Player für die gesamte EU entscheidend, dass hier so große Tagebaue stattfinden mit so hohen Emissionen. Oder natürlich auch die Autokonzerne profitieren davon, wenn die Leute alle weiter Auto fahren wollen. Fleischfabrikanten profitieren davon, wenn alle weiter so viel Fleisch essen wie bislang. Also das sind eigentlich so die Profiteure des alten Systems, sag ich mal, die immer noch so am Start sind.
Aber wie können wir Jugendlichen uns denn dagegen wehren? Und von welcher Seite können wir vielleicht sogar Unterstützung erwarten?
Ja, genau, das ist ja wirklich eine riesengroße Frage. Also dagegen wehren, ich würde mal sagen, diese Großdemonstrationen, die hatten ja schon einen Einfluss, ne, auf die Politik. Also dann kam noch die Corona-Pandemie dazwischen, aber diese Fridays for Future-Demonstrationen, die waren ja beeindruckend und ich glaube auch für die Politik beeindruckend, dass danach auch anders gesprochen wurde. Und ansonsten würde ich immer denken, ja, kann man auch so ein bisschen im Kleinen anfangen. Also es wird natürlich immer gesagt, die Konzerne machen die falsche Politik, aber natürlich gibt es auch immer Konsumenten, die sozusagen mitmachen. Also wenn jetzt die nächste Generation nur noch halb so viel Fleisch isst, dann wird auch nur noch halb so viel Fleisch produziert. Also der Einfluss ist natürlich nicht so groß wie der von Politikern, die bestimmen können, wann jetzt die Kohlekraftwerke abgestellt werden. Aber ich denke schon, dass man durch seine täglichen Entscheidungen, was man isst, wie man heizt, wo man hinfährt, wie man fährt, natürlich was beeinflussen kann, ne? Ich denke aber nicht, dass das jetzt sozusagen wirklich Aufgabe der jungen Generation ist, weil ich sag mal so, die Älteren, also meine Generation und die noch ältere Generation, wir haben es ja sozusagen in Sand gesetzt, ne? Also das müssten eigentlich die Ersten sein, also wir müssten die Ersten sein, die unser Leben ändern.
Studien zeigen ja, Jugendliche haben Angst vor der Klimakrise. Sie finden, dass die Politik nicht ausreichend handelt und einige sind sich sogar unsicher, ob sie überhaupt noch Kinder bekommen wollen. Werden diese Erkenntnisse denn genügend ernst genommen? Was muss vielleicht getan werden, um junge Menschen zu entlasten?
Ja, das ist tatsächlich eine Riesensorge, die eigentlich alle, also wir sollten eigentlich Sorge tragen vor der Angst der jungen Generation. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, auch wenn sich jetzt junge Menschen irgendwo festkleben oder wirklich so ein bisschen härteren Mitteln greifen, weil die Verzweiflung ist ja offenbar so groß und die Angst vor der Zukunft ist so groß. Und das ist was wir in unserer Jugend, also das ist jetzt bei mir in meinem Fall sozusagen 20 Jahre her, noch absolut nicht hatten. Also da ging es natürlich, es gab auch immer politische kritische Sachen, den Irakkrieg oder so, das hat uns irgendwie alles so ein bisschen Angst gemacht, aber es war nicht so weit in die Zukunft gerichtet. Also ich glaube, die jetzige junge Generation ist diejenige, die sich wirklich komplett Sorgen macht, wie es sein wird, wenn sie 30, 40, 50, 60 Jahre sind. Und das ist neu. Und das, genau, bis zu dem Punkt, wo man sogar denkt, vielleicht sollte ich keine Familie mehr gründen. Und das ist natürlich wirklich extrem dramatisch. Und ich würde mir wünschen, dass man das ernster nimmt, ne? Also wenn man auf die Politik guckt und die Entscheidungen, die weltweit getroffen werden, wird es absolut nicht ausreichend ernst genommen, weil ich glaube, es könnte ja auch schon was von der Sorge nehmen, wenn jetzt alle das Gefühl hätten, ja, okay, es sieht irgendwie nicht so toll aus und wir werden auf jeden Fall eine Erderwärmung haben, aber immerhin tun alle was dafür, damit es möglichst gut ausgeht. So. Und das Gefühl müsste man natürlich der jungen Generation auf jeden Fall geben.
Die wirklich wichtigen Entscheidungen, die trifft ja sowieso die Politik. Und bei der Europawahl 2024 dürfen erstmals auch 16-Jährige ihre Stimme abgeben. Was bedeutet das für die politische Teilhabe der Jugend? Und ist es denn ein wichtiges Instrument für Klimaschutz?
Also wahrscheinlich ist es wirklich ein guter Hebel für Klimaschutz, weil das zeigen ja auch alle Umfragen, dass eben junge Menschen besonders klimabewusst sind. Also das zeigen ja auch die Fridays for Future-Demonstrationen und so weiter, dass da wirklich so glücklicherweise eine sehr aufgeweckte Generation heranwächst, denen das wichtig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch Parteien mit einem besseren Klimaschutzprogramm vielleicht mehr Stimmen kriegen und dann sozusagen da politisch mehr bewegt wird als, ich sage jetzt mal einfach, als mit der CDU, die hat ja eine sehr alte Wählerschaft und die hat auch immer sehr wenig Klimaschutz gemacht in ihrer sehr langen Amtszeit mit Angela Merkel. Und deswegen bin ich grundsätzlich dafür, dass das Wahlalter zu senken, weil natürlich werden auch schon jetzt Entscheidungen getroffen für die Zukunft von Jugendlichen und jungen Menschen. Und ja, ist, glaube ich, ein guter Schritt, dass das möglich ist. Und wird ja dann auch dazu führen, dass vielleicht mehr an den Schulen oder überhaupt darüber gesprochen wird, über die Wahl, und steigert vielleicht auch ein bisschen das politische Interesse an den Programmen oder so.
Auf Bundesebene ist die Wahl ab 16 ja noch nicht möglich. Wieso denn nicht?
Tja, das ist natürlich immer relativ leicht sozusagen abzuzählen, warum das noch nicht so ist, weil natürlich die Parteien, die davon nicht profitieren werden, das ist jetzt nun mal vor allem die CDU und in Maßen auch die SPD, die sprechen sich natürlich immer dagegen aus. Also das, und diejenigen, die eine junge Wählerschaft haben, wie die Grünen oder die Linken, je nach Region sozusagen, die sind natürlich eher dafür. So, also insofern stimmt da einfach jeder entlang seiner Interessen. Und nicht jetzt entlang der Argumente, die ja wirklich durchaus dafür sprechen. So, und natürlich, wenn die CDU jetzt sieht, ja, okay, unter 20-Jährigen haben wir aber dreimal weniger als bei den über 50-Jährigen, dann schmälert das natürlich ihre Siegchancen. Ne? Und so haben die sich immer, und die waren dann nun sehr lange an der Macht und konnten es auch verhindern, die CDU, haben die sich halt immer dagegen ausgesprochen. So. Also leider ist das eigentlich eine relativ simple Rechnung. Diejenigen, die davon profitieren könnten, setzen sich dafür ein, und denjenigen, die das sozusagen Stimmen kostet im Gesamtverhältnis, die oder Prozentpunkte dann besser gesagt, die haben sich dagegen ausgesprochen, bedauerlicherweise, ja.
Im Jahr 2020 waren ja bundesweit 20,2% der unter 18-Jährigen armutsgefährdet. Inwiefern sind diese Leute denn von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen?
Ja, also da sprichst du echt ein Riesenthema an, was auch super wichtig ist, aber was bislang zu wenig auch diskutiert wird, ist natürlich dieses Gefälle zwischen dem, wer darunter zu leiden hat in der Klimakrise. So ähnlich wie bei Corona, da war es natürlich auch so, dass diejenigen, die weniger Mittel zur Verfügung haben, in kleineren Wohnungen wohnen, in lauten Wohnungen vielleicht auch, dass die natürlich viel mehr unter dem Lockdown sozusagen gelitten haben, als Besserverdienende. Und so ähnlich ist es auch in der Klimakrise. Also schon jetzt ist es ja so, dass diejenigen, dass wohlhabende Familien sehr viel besser mit Hitzewellen beispielsweise zurechtkommen. Ne? Die wohnen dann, haben dann sowieso meist einen Garten, wo man sich ein bisschen unterm Baum abkühlen kann vielleicht. Oder die wohnen in Gegenden, wo sowieso mehr Grün ist, wohingegen arme Menschen, arme Familien und damit auch Jugendliche ja häufiger in diesen Hochhäusern wohnen, wo dann auch noch so ein Betonplatz in der Mitte ist, also da, wo es sich besonders aufheizt. Gleichzeitig können sie natürlich auch weniger vorsorgen gegen Hochwasser, weil dazu das Geld fehlt. Und deswegen wird das leider in der Klimakrise wahrscheinlich häufig so ausgehen, dass Wohlhabende sich deutlich besser schützen können, bis hin zum Umzug tatsächlich in andere Regionen, in denen es sich vielleicht besser leben lässt in 20, 30 Jahren, als diejenigen, die so gerade eben über die Runden kommen. Und deswegen ist auch Klimaschutz wirklich immer ein Beitrag dazu, das Gefälle zwischen Arm und Reich, was ja ohnehin schreiend groß ist in Deutschland, nicht noch weiter zu verstärken, ne? Weil das ist schon absehbar, dass dann mit den Folgen der Klimakrise ärmere Familien deutlich schlechter zurechtkommen können.
Darauf wollte ich auch mit meiner nächsten Frage kommen. Wie unterschiedlich sind denn die Auswirkungen auf Jugendlichen aus westlichen Ländern und denen, die in ärmeren Staaten aufwachsen?
Genau, also ich habe jetzt gerade gesprochen, in der Frage davor sozusagen geht so das Gefälle innerhalb von Deutschlands, dann ist es natürlich innerhalb der Welt natürlich nochmal viel größer, ne? Das fängt ja an mit irgendwelchen Flutopfern in Asien beispielsweise, die einfach nicht noch neu wieder logiert werden, also die dann vielleicht gar keine Unterkunft mehr haben oder die auch nicht medizinisch behandelt werden können. Und demgegenüber haben wir natürlich noch hier relativ gute Möglichkeiten, ne? Also ich weiß nicht, bei der Ahrtal-Katastrophe hat natürlich jetzt keiner irgendwie dann die Tage danach irgendwie auf der Straße gelebt, sondern gab es Notunterkünfte beispielsweise. Und das kostet aber natürlich alles was. Diese Ahrtal-Katastrophe hat auch uns empfindlich getroffen, obwohl wir so reich sind, kostet die ja trotzdem einige Milliarden Euro, die dann woanders fehlen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ärmere Staaten natürlich weniger sich dann im Ernstfall um ihre Bürgerinnen und Bürger kümmern können. So. Und ja, das ist eigentlich das Tragische an der ganzen Klimakrise auch, dass ja diejenigen, die eben arm sind, also sowieso nicht viele Emissionen ausstoßen können, weil sie den Konsum nicht haben wie wir, dass die dann da am meisten drunter leiden werden. Das ist so das große Debakel der Klimakrise, worüber ja auch mal diskutiert wird auf diesen Klimakonferenzen, wie kann man das wieder so ein bisschen gut machen, weil wir haben ja natürlich auch als reiches Land, was sehr viel Energie verbrannt hat, sozusagen Deutschland, haben wir natürlich auch eine Verantwortung für den Klimaschaden, den wir angerichtet haben. Und eigentlich sollte das ja auch ein bisschen beglichen werden mit den Staaten, die vor allem unter der Klimakrise leiden. Aber die Verhandlungen sind immer sehr zäh und da kommt immer viel zu wenig Geld bei rum für das, was wir da eigentlich zu verantworten haben. So. Und ja, das wäre natürlich auch eine Hoffnung, dass man zukünftig das gerechter verteilt oder auch zum Beispiel bereit ist, Klimaflüchtlinge, also Menschen, die aus Regionen fliehen müssen, weil es da beispielsweise kein Wasser mehr gibt, das wird ja auch ein Riesenproblem sein, dass man die dann bereit ist aufzunehmen, weil sie auch fliehen müssen sozusagen, weil unser Wirtschaftswachstum, wenn man so will, deren Flüsse ausgetrocknet hat. So, und das sind so Fragen, die dann auf uns zukommen werden, das nicht nur sozusagen Geld zu zahlen, sondern vielleicht auch tatsächlich direkt am Mensch zu helfen, wenn man so will, weil natürlich werden auch, das zeigen ziemlich viele Prognosen, auch mehr Menschen dann Schutz suchen in Europa.
Also du sprichst jetzt ja schon von Klimaflüchtlingen. Was muss denn noch getan werden, politisch und gesellschaftlich, um gerade die jungen Menschen in ärmeren Ländern vor den Folgen der Klimakrise zu schützen?
Ja, um sie davor zu schützen, genau, das ist natürlich, das ist die große Aufgabe eigentlich des Klimaschutzes. Und Klimaschutz heißt eigentlich keine oder möglichst wenig Treibhausgase in die Luft zu lassen. Ne? Und die entstehen natürlich hauptsächlich durch fossile Energie, also Kohlekraftwerke, Benzinautos, aber auch Konsum, also Handyproduktion, sind auch sehr energieaufwendig. Also im Prinzip alles, was man kauft und verbrennt, ist halt fürs Klima problematisch. Also zumindest in unseren Mengen so. Und das wäre natürlich zu tun. Also noch ein früherer Kohleausstieg beispielsweise, Verbrennerverbot. Das wären so Möglichkeiten. Aber ich träume eigentlich grundsätzlich davon, dass man jetzt nicht nur über Verbote und so weiter spricht. Die braucht es bestimmt auch. Aber vielleicht, dass wir grundsätzlich mehr darüber reden, ja, wie könnte denn so ein klimagerechtes Leben eigentlich schön werden? Also wie könnte das aussehen, so dass man nicht nur denkt, so Gott, oh Gott, okay, ich muss jetzt hier alles abstellen und hat das Gefühl, man fällt in so ein unkomfortables Nichts oder so. Das glaube ich nämlich eigentlich überhaupt nicht, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier in unserer Gesellschaft mit all dem Konsum, den wir haben und der Fast Fashion, also den Billig-Shirts und ich weiß nicht was, als wären wir da jetzt irgendwie glücklicher von oder so, ne? Also es gibt ja unzählige Studien, die beweisen, dass es jetzt eigentlich insgesamt den Menschen nicht so gut geht. Also es gibt ja sehr viele Depressive, sehr viele Übergewichtige, sehr viele Menschen, die einen Burnout erleiden, weil sie zu viel arbeiten. Also diese ganze Konsumgesellschaft ist ja völlig unabhängig von der Klimakrise jetzt auch nicht die beste, die wir uns vorstellen können. So. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verbindet und vielleicht nochmal mehr darüber spricht, hey, was wird denn vielleicht auch schöner, wenn wir nicht mehr so viel Konsum haben? Also was, wie verändern sich vielleicht unsere Städte zum Besseren, wenn da keine oder weniger Parkplätze sind und stattdessen kann man da vernünftig Fahrrad fahren oder Roller oder was auch immer? Ist nicht schöner, wenn ich da einen Park habe, statt ein riesen Einkaufszentrum? Ist es nicht besser, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger arbeite und dafür weniger der neuesten Mode hinterherrenne oder so? Also es gibt ja eigentlich viele Bereiche, wo es, glaube ich, den Menschen tatsächlich besser gehen könnte. Und trotzdem ist das Klima geschützt so. Und ich glaube, das wäre das, also neben diesen großen Hebeln, die wir haben, Kohleausstieg und so weiter, ist das eigentlich so, dass es ist auch ein großes, wäre aber eigentlich eher so in Alltagsgesprächen zu lösen oder in der Schule, dass man einfach mal die Debatte darüber anstoßt, wie sieht denn eigentlich die gute Welt aus? Und nicht immer nur zu gucken, okay, was verlieren wir dadurch, das Auto oder so, sondern vor allem, was können wir gewinnen? Also wie kann dann unser Alltag, unsere Stadt, unser Urlaub so aussehen, dass er vielleicht sogar besser ist als vorher und zugleich das Klima schützt? Und das ist nämlich, glaube ich, absolut möglich.
Dann bedanke ich mich bei dir, Annika, dass du meine Fragen beantwortet hast.
Ja, sehr gerne.
Ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Und falls ihr noch mehr über Klimagerechtigkeit erfahren wollt, dann hört doch auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Folgt uns vielleicht auch auf Instagram und TikTok unter Salon5_. Tschüss.
Tschüss.